Ja, ich freue mich, dass ich wieder mal da stehen darf, dass ich euch ein Thema weitergeben darf, das mich eigentlich das ganz letzte Semester ziemlich beschäftigt hat. Das Thema Hiob, wo ich auch meine Seelsorgearbeit darüber geschrieben habe, wo ich, ja, ich weiß nicht, wie viele Mal dass ich das Buch durchgelesen habe in letzter Zeit, weil es einfach ein Buch ist, das mich jedes Mal wieder neu anspricht, das mich jedes Mal wieder auf eine neue Art von dem Gott lehrt. Ich will mit einem kleinen Bild anfangen. Ich hoffe, es könnt ihr lesen. Der Mann sagt, schönes Wetter heute. Und die Frau antwortet, soll das heißen, bin ich zu dick? Und ich glaube, das Bild zeigt so schön, was Kommunikation für Schwierigkeiten manchmal hat. Was unser Reden für Schwierigkeiten manchmal hat. Es ist eigentlich voll von Missverständnis. Und ich glaube, jeder, der verheiratet ist, kennt das wahrscheinlich. Und die, die nicht verheiratet sind, wahrscheinlich auch. Es ist schwierig zu kommunizieren. Und es ist schwierig, aus dem Reden von der anderen Person manchmal das rauszunehmen, was sie wirklich sagen will. Und die grösste Schwierigkeit an dem Missverständnis ist, dass wir die Person zu wenig gut kennen, dass wir ihre Intention zu wenig kennen, dass wir nicht wissen, wie es die Person mit uns meint. Wenn die Frau jetzt davon überzeugt wäre, dass der Mann es gut mit ihr meint, würde sie vielleicht nicht so reagieren, sondern sie würde sagen, yes, es ist schönes Wetter, gehen wir in die Party. Also positiv und nicht abweisend, nicht beleidigt. Unser Reden ist immer von unserer Identität geprägt. Unser Reden ist immer auch vom Wissen um die andere Person geprägt. Und so ist es auch mit Gottes Reden. Wenn Gott redet, dann offenbart sich Gott in seiner Person. Dann offenbart sich Gott in seinem Wesen. Und wenn Gott redet, dann redet er zu einer Person in ihrer Situation, ihrer Identität. Weil Gott kennt die Ansprechperson. Und ich glaube, das ist ein grosser Hinweis, wenn wir uns jetzt mit dem Reden Gottes auseinandersetzen, dass das Reden Gottes immer seine tiefste Identität offenbart. Wir haben jetzt zwei Predigten, so eine Miniserie, die ich vorbereitet habe. Es ist nicht nur über Hiob, es ist heute über Hiob, nächstes Mal ist über den Jona. Genau. Und zwar will ich mich mit dem Reden von Gott auseinandersetzen. Und das Reden von Gott ist gerade in diesen zwei Büchern extrem herausfordernd, extrem kontrovers auch. Und wir wollen uns damit beschäftigen, was passiert, wenn Gott redet und was finden wir über Gott dabei heraus. Mit diesen Fragen wollen wir uns in den Text begeben. Wie schon angedeutet, wird die erste Rede, die wir jetzt hören werden, aus dem Hiob sein. Und Hiob, das haben wir schon gesehen, das ist ein Buch, das ist kontrovers, das ist schwierig, das ist vielschichtig. Aber ich glaube, es lohnt sich, sich mit dem Buch auseinanderzusetzen, weil Gott uns da ein Werk gegeben hat, wo wir Schicht für Schicht mehr von ihm erfahren dürfen, wo wir Schicht für Schicht auch in unser Leben hineinreden lassen. Ich will euch jetzt den heutigen Text vorlesen, der steht im Hiob 38, 1-2, und das ist eigentlich die Antwort Gottes nach 38 Kapitel Monolog vom Hiob und seinen Freunden, redet Gott da. Und er redet ziemlich deutlich. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Okay, das ist ja mal eine Antwort, eine ziemlich deutliche Antwort, eine ziemlich kontroverse Antwort. Eine Antwort, wenn man sie so lesen, vielleicht auch erniedrigend scheint, vielleicht ziemlich direkt ist, wo wir als Schweizer ja sowieso nicht so gern haben, wenn wir direkt sind. Wir sind ja eher diplomatisch. Aber die Antwort, also eigentlich sträubt sich da all Haar in mir, wenn ich die Antwort lese von Gott. Wie würde ich wohl reagieren, wenn ich so eine Antwort von einer Person bekomme? wird wahrscheinlich wie die Frau am Anfang reagieren und sagen, was ist los, oder? Vielleicht abweisend, vielleicht wütig reagieren. Warum antwortet Gott dem Hiob so? Warum so eine Antwort? Warum? Ich glaube, dazu müssen wir die Situation, in der Hiob war, berücksichtigen. Wir müssen schauen, wo ihnen redet Gott, zu wem redet Gott. Und wir haben am Anfang schon einen kleinen Einblick ins Leben vom Hiob bekommen. Das hat sehr gut vorausgenommen. Der Hiob war in einer Situation, in der er alles verloren hat. Er war in einer Situation, in der er eigentlich am tiefsten Punkt war. Er war krank, er hatte Schmerzen gehabt, permanent. Er ist eigentlich irgendwo in einem Loch gelegen und hat eigentlich nur noch die einzige Hoffnung gehabt, dass Gott irgendwo kommt und wieder antwortet. Seine drei Freunde, die zum Trösten gekommen sind, haben nichts Besseres gewusst, als ihm die Schuld zu geben, als ihm zu ziehen. Ihn noch mehr zu fertig zu machen, ihm noch eins nachzugeben. Der Hiob war allein gelassen, der Hiob war einsam und der Hiob hat zu Gott um Antworten geschrien. Dabei hat der Hiob an Gott festgehalten. Er hat gewusst, dass der Einzige, der ihm helfen kann, Gott ist. Und manchmal frage ich mich, wo fühlen wir uns wie der Hiob? Wo sind wir in diesem Lied allein gelassen? Wo sind wir wie der Hiob irgendwo im Eckli und wissen nicht raus und schreien zu Gott um Antworten? Im Verlauf von seiner Klage ändert sich aber etwas im Hiob. Und zwar muss er immer mehr von einem chaotischen Gott ausgehen. Ein Gott, der sein Feind geworden ist. Ein Gott, der sich gegen ihn gestellt hat. Sein Leiden ergibt für ihn keinen Sinn. Sein Leiden ergibt keine Struktur. Er sieht nicht, warum das er leidet. Er sieht nicht, warum das ihm das alles passiert ist. Und in seinem Erfahren wird auch immer mehr sein Gottesbild verfinstert. Er kann nur noch von einem Gott ausgehen, der sein Feind geworden ist, der chaotisch ist. Der Hiob stellt immer mehr seine Erfahrung ins Zentrum vom Universum. Seine Erfahrung ist das, was Gott muss sein. Wenn ich leide, muss Gott böse sein. Wenn ich leide ohne Sinn, dann ist Gott selber sinnlos. Das ist das, was der Hiob nach und nach eigentlich in dem Weg bis Kapitel 38 hineinfällt. Aber der Hiob steht in einer Spannung. Immer wieder bricht es raus, dass er eigentlich nicht das Gottesbild haben will, das er eigentlich erfährt. Dass er eigentlich einen Gott sucht, der gerecht ist, einen Gott, der ihn recht schaffen kann, der ihn wieder annimmt, der für ihn einsteht. Das kommt immer wieder raus im Hiob. Aber seine Erfahrung lässt ihn das nicht glauben. Seine Erfahrung lässt ihn das nicht mehr überzeugt sein von dem, sondern es verdunkelt sich immer mehr, seine Spirale zieht ihn immer mehr runter in das Bild, dass Gott sein Feind muss sein, dass Gott chaotisch muss sein. Die Spannung vom Hiob ist eigentlich fast nicht mehr zu beseitigen. Und in dieser Spannung und in dem Unverständnis vom Hiob, in dieser Vorstellung von einem feindlichen Gott, antwortet ihm Gott mit so einer Antwort. Mit einer Antwort, die wir eigentlich nicht erwartet. Wir würden mir denken, dass Gott den Hiob annimmt und sagt, hey, es wird alles gut, ich nehme dich an. Hey, ich heile dich jetzt wieder, es kommt gut. Oder hey, ich erkläre dir jetzt mal, wie das so läuft, warum dass du da jetzt leiden musst, warum dass du jetzt da schlecht geht und warum dass du alles nicht verstehst oder wie auch immer. Aber Gott antwortet nicht so. Gott antwortet mit Kontroversen. Gott antwortet mit Konfrontation. Und noch viel krasser ist, dass Gott in einem Gewittersturm antwortet. Und der Gurdin weiss es, wir sind letzte Woche in einem Lager gewesen und da hat es in der Nacht so richtig gestürmt. Und wir sind eigentlich die ganze Nacht wach gewesen und haben versucht, die Zelte, das sind so Jurten gewesen, und die haben sich mit Wasser gefüllt. Und die sind in einer Minute sind die eigentlich voll gewesen. Und wir sind die ganze Nacht damit beschäftigt gewesen, die Jurten von dem Wasser zu befreien. Und es war einfach ein reines Chaos gewesen. Niemand hat gewusst, wann der Sturm aufgehört hat. Wir haben das Radarbild angeschaut, das war von einer Minute auf die andere anders gewesen. Der Sturm war nicht fassbar gewesen. Der Sturm war das reinste Chaos gewesen. Und wenn ich den Sturm in Erinnerung habe und denke, dass Gott dem Hiob da in einem Sturm begegnet, wie chaotisch muss der Sturm gewesen sein für den Hiob. Können wir, also wenn wir die Antwort von Gott anschauen und die Begegnung, wie Gott dem Hiob begegnet, davon ausgehen, dass es für uns besser ist, dass Gott gar nicht antwortet, dass es für uns besser ist, dass wir ihn gar nicht hören, dass es für uns besser ist, dass er nie zu uns redet, dass er ein ferner Gott ist. Sehen wir da vielleicht wirklich den chaotischen Feind, der Hiob begegnet? Sehen wir einen tyrannischen Gott, und Freude daran hat, am Hiob noch eins aufs Dach zu geben, in seinem Leiden? Die Antwort darauf hat viel damit zu tun, wie der Hiob auf die Rede reagiert. Denn Gott redet da zum Hiob in einer spezifischen Situation. Und Gott kennt ja den Hiob. Und darum müssen wir davon ausgehen, dass die Antwort vom Hiob auch die Antwort ist, wie wir die Rede von Gott interpretieren können. Wie also reagiert der Hiob auf die Antwort von Gott? Die Antwort ist ein paar Kapitel später, im Hiob 42. Jetzt stimmt die Reihenfolge nicht. 5 bis 6. Und der Hiob hat eigentlich wirklich nicht viel Wort, aber er bringt es auf den Punkt, was er will sagen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und in Asche. Seht die Reaktion so aus wie die Reaktion von der Frau am Anfang? Ich habe das Gefühl, wir sehen da 180 Grad Wende beim Hiob. Er reagiert nicht trotzig, er reagiert nicht wütig, er reagiert nicht verletzt. Wir lesen nicht mehr von Klagen vom Hiob. Wir lesen nicht mehr um das Ringen nach dem Sinn und den Antworten. Wir sehen nicht mehr einen verbitterten Hiob, sondern wir sehen den Hiob, der irgendwo anders reagiert. Wir sehen ihm den Hiob, der dem chaotischen Feind Gott begegnet. Also wir sehen den Hiob, den Gott neu erkennt und Buße tut. Weil er jetzt den Gott kennengelernt hat, wo es sich lohnt. Am Hiob seine Buße und später dann auch seine Fürbitte für seine Freunde, die ihn eigentlich permanent fertig gemacht haben, zeigt eigentlich, dass die Sicht vom Hiob sich gewaltig geändert hat. Sein Handeln ist nicht mehr von Klage und Unverständnis durchdrungen, sondern von einem neuen Gottesbild, von einer neuen Gotteserkenntnis, die sein gesamtes Leben umstellt. Wir können also sagen, wenn Gott redet, dann ändern sich Vorstellungen und Überzeugungen. Ja, es ändert sich Leben. Doch was an dieser Rede von Gott hat der Wechsel im Hiob vollbracht? Was hat es dazu gebracht, dass die kontroverse Antwort von Gott den Hiob auf so einen positiven Weg gebracht hat? Wie hat der Hiob in dieser Antwort das Feindesbild von Gott ablegen? Das Erste ist, dass es wirklich extrem interessant ist, dass eigentlich der Hiob der chaotische, feindliche Gott, den sich der Hiob vorstellt, am Hiob überhaupt antwortet. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott ein Feind ist, dass Gott den Hiob hasst, warum soll er am Hiob überhaupt erst antworten? Warum soll sich Gott die Mühe machen? Das ist der erste Punkt, wo eigentlich Gott am Hiob sein Bild schon anfängt aufzulösen. Dass Gott am Hiob überhaupt begegnet. Dass Gott am Hiob überhaupt erst antwortet. Doch Gott antwortet nicht einfach irgendetwas, sondern er antwortet direkt auf die Klage vom Hiob. Und zwar auf die erste Klage im Hiob 3. Im Hiob 3 verflucht Hiob sein Leben und alles, was dazu beigetragen hat, dass er überhaupt lebt. Und damit verflucht er auch die ganze Schöpfung, die auch dazu beigetragen hat, dass er lebensfähig ist. Wenn wir jetzt Gottes Rede weiterlesen, dann sehen wir, dass Gott eigentlich hauptsächlich im ersten Teil mit rhetorischen Fragen zu der Schöpfung antwortet. Und später, da fällt er eigentlich in ein regelrechtes Schwärmen zu seiner Schöpfung. Wenn wir zum Beispiel die Leviathans Rede anschauen, die Rede, der Leviathan, das war ein gewaltiges Tier, ein Krokodil oder drachenmäßig vielleicht sogar, man weiß nicht genau, was es ist. Aber Gott fängt an, zu schwärmen von dem Tier. Und im Hiob 41, Vers 4 lesen wir: Ich will von seinen Gliedern nicht schweigen, sondern reden von seiner Kraftfülle und von der Schönheit seines Baus. Halten wir uns die Sicht vom Hiob nochmal vor Augen, wenn wir den Vers, die Aussage von Gott sehen. Für ihn muss Gott ein lebensfeindlicher, chaotischer, böser Gott sein. Ein Gott, der seine Schöpfung nicht mehr unter Kontrolle hat. Und weil er in seinem Leiden den Gott nicht mehr logisch fassen kann, muss Gott auch unlogisch sein, muss Gott fern sein. Doch Gott durchdringt in seiner Rede Gott die Vorstellung vom Hiob. Da begegnet dem Hiob nicht ein Gott, der chaotisch ist und die Welt entglitten ist, der sich nicht darum kümmern kann, sondern es begegnet ihm ein Gott, der von seinen Werken überzeugt ist, der von seinen Werken nicht schweigen kann. In seiner Lobeshymne für den Leviathan, für das Geschöpf von Gott, zeigt Gott, dass er sein sehr gut, das er schon am Anfang an für die Schöpfung gegeben hat, immer noch voll dahinter steht. Gott antwortet am Hiob ganz bewusst mit seiner Schöpfung. Und er fordert den Hiob raus, zu sehen, dass die Schöpfung Gott eben nicht entglitten ist. Ja, Gott will und kann es nicht lassen, das, was er gemacht hat, zu rühmen, von dem, was er gemacht hat, überzogen zu sein. Gott steht hinter dem, was er macht. Ja, ist zutiefst überzeugt, selbst wenn der Leviathan für den Hiob angsteinflößend ist, unbändbar, machtvoll, vielleicht auch für den Hiob nicht fassbar, warum das so ein Wesen überhaupt existiert. Gott steht drüber, weil er es gemacht hat. Es ist in der gesamten Rede von Gott unübersehbar, dass Gott seine Schöpfung als sehr gut bezeichnet. Durch das Reden und die Offenbarung und durch die Offenbarung in seiner Schöpfung entkräftigt eigentlich Gott das verdunkelte Gottesbild, das der Hiob gehabt hat. Das Gottesbild von einem Gott, der fern ist, von einem Gott, der Feind ist, von einem Gott, der Chaos ist. Er zeigt ihm auf, dass der Hiob nicht mit dem chaotischen, sinnlosen Macht zu tun hat, sondern mit einem ordnenden, wachenden Gott. Mit einem Gott, der alles im Griff hat. Mit einem Gott, der mehr sieht als der Hiob. Er ist der Gott, der alles geordnet hat. Und das Tohu Wabohu, das wir am Anfang in Genesis lesen, das Chaos zu einer wunderbaren Schöpfung geordnet hat. Er hat sein Geschehen im Griff und er weiß auch, dass die Kraft und Wildheit vom Leviathan unter seiner Macht gestellt ist. Dass Gott den Leviathan zähmen kann, auch wenn es den Hiob nie könnte. Er ist es auch, der in dem chaotischen Wettersturm am Hiob begegnen kann und den Wettersturm zähmen kann. Der Gott begegnet dem Hiob. Und er vernichtet den Hiob nicht. Auch nach all seinen Klagen, nach all seinen unausgesprochenen Leidenswünschen vielleicht auch, nach seinem Wunsch nach Tod, nach seinem Wunsch, dass die Schöpfung verflucht sein soll, kommt, begegnet ihm Gott nicht als rächender Gott, nicht als Gott, der ihn noch mehr abmacht, der ihn vielleicht auch straft, sondern er begegnet ihm als ein Gott und sich ihm neu offenbaren will. Er lässt den Hiob zu Wort kommen, auch wenn der Hiob nicht mehr sehr viel zu sagen hat, aber er lässt ihn zu Wort kommen. Gott offenbart sich am Hiob nicht in dem Sturm, weil er am Hiob noch mehr einschüchtern müsste, weil er ihn noch mehr niedermachen müsste, weil er ihm noch mehr Leid zufügen müsste. Weil wir wissen, dass der Hiob am tiefsten Punkt war. Nein, Gott begegnet am Hiob in dem Sturm, weil er ihm eine neue Sicht auf ihn geben will, weil er ihm eine neue Liebe schenken will. Die Begeisterung von Gott für seine Schöpfung entkräftigt die Klage vom Hiob, indem er den Hiob nicht verurteilt, sondern neu ausrichtet. Nicht mehr am Hiob seine Leidenserfahrung definiert, wie die Welt ist, sondern der, der es geschaffen hat und der, der drüber steht. Die Schöpfung Gottes ist und bleibt gut. Selbst nach dem Sündenfall. Gott hat die Schöpfung nicht aufgegeben, sondern er ist immer noch davon überzeugt, dass er sie erhaltet und bewahrt. Ja, er ist so davon überzeugt, dass er selber Teil von dieser Schöpfung wird in Jesus Christus. Dass er selber auf die Erde kommt, dass der Töpfer selber zum Topf wird. Die Begeisterung von Gott für seine Schöpfung und vor allem für den Mensch ist dabei in Jesus am deutlichsten geworden. Gott lässt sich alles kosten. Alles für die Welt. Das, weil er davon überzeugt ist, dass es wert ist, dass wir es wert sind, das zu geben. Was wir im Hiob nur andeutet sehen, offenbart sich eigentlich in Jesus, in seinem Leben, in seinem Tod und seiner Auferstehung vollständig. Gott ist kein ferner, unpersönlicher Gott, sondern ein begeisterter Gott. Ein Gott, der seine Schöpfung rühmt und begegnet. Und das ist auch ein Gott, der dir persönlich begegnen will. Ein Gott, der dir auch deinen Zweifeln, in deinen Klagen begegnen will. In deinem Unverständnis. Und das auch kann aushalten, wenn du vor ihm klagst. Wenn du ihm sagst, dass du nicht alles verstehst. Und auch dich annehmen will. Und auch dir ein neues Bild von ihm schenken kann. Und vielleicht bist du momentan in einer Phase, wo du Gott als den chaotischen Feind siehst. Und du Gott als den fernen, bösen Gott vielleicht nur noch definieren kannst. Weil vielleicht dein Leben so aussieht, voll von Leiden, voll von Unverständnis, voll von Krankheit vielleicht auch. Dann ist heute vielleicht der Tag, wo dir Gott wieder eine neue Sicht, seine wahre Seite will zeigen. Und du dem Gott begegnen darfst, dem begeisterten Gott, der hinter dem steht, was er macht. Denn die Begeisterung von Gott ist nicht einfach eine Schwärmerei, sondern eine Begeisterung ist eine Ausdrucksform von etwas viel Größerem. Und das Größere ist Liebe. Wenn wir von etwas begeistert sind, dann haben wir eine Liebe für etwas. Wenn wir begeistert sind von unserem Ehepartner, dann haben wir eine Liebe für ihn. Wenn wir begeistert sind von irgendetwas, was wir gebastelt haben, dann haben wir eine Liebe für das. Und genauso ist Gottes Liebe auch in seiner Begeisterung für seine Schöpfung offenbart. Gott antwortet dem Hiob nicht, weil er am Hiob sein Feind ist, so wie der Hiob das in seiner Klage vermuten lässt, sondern im Gegenteil, weil er den Hiob liebt, weil er begeistert vom Hiob ist, weil er es als wert erachtet, dem Hiob zu begegnen. Und der Hiob hat in seiner Klage, in seinem verdunkelten Gottesbild, die Liebeserkenntnis nicht mehr haben. Und Gott öffnet ihm die Augen in seiner Rede. So ist Gottes Rede auf den ersten Blick zutiefst konfrontierend, zutiefst erniedrigend für den Hiob. Doch in seinem verdunkelten Weltbild, in seinem verdunkelten Gottesbild, bricht durch die Rede eine neue Erkenntnis durch, eine neue Gewissheit von einem Gott, der ihm im Sturm begegnen kann, der ihm mit Begeisterung begegnen kann und ihn liebt. Ein Gott, der mächtig ist und Kontrolle nicht verloren hat, aber gleichzeitig einem Menschen begegnen will. Gleichzeitig eine persönliche Beziehung zum Menschen sucht. Ein Gott, der seine Liebe über alles Leiden stellt, über alles Leiden von uns, über alles Unverständnis von uns. Ein Gott, wo man auf seine Liebe zählen kann, auch wenn die Welt um uns herum eigentlich kaputt geht scheint. Der Hiob erlebt in seinem Sturm eine Änderung von seinem Bild. Eine Änderung, wo er mit seiner Aussage, wenn wir nochmal da lesen, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Der Hiob hat tatsächlich den Ratschluss Gottes verdunkelt, indem er sein Leid als Maßstab für die Definition von Gott gesetzt hat. Er hat die von Gott als gut bezeichnete Schöpfung verflucht. Doch jetzt begegnet ihm ein Gott auf eine andere Art. Ein Gott, der sein falsches Bild auflöst. Ein Gott, der eigentlich sich neu offenbart, sodass der Hiob mit einem neuen Gottesbild, mit einer neuen Erkenntnis sprachlos wird. Da begegnet ihm ein Gott voller Liebe für seine Schöpfung. Ein Gott, der nicht schweigen kann von dem, was er gemacht hat. Ein Gott, der begeistert ist. Der es nicht stehen kann, wenn jemand seine Liebe verdunkelt. Er identifiziert sich mit seinem Werk und er nimmt es persönlich, wenn man sich dagegen stellt. Wie auch wir es persönlich nehmen, wenn jemand von unserer Liebe falsch redet. Wenn jemand deinen Ehepartner beleidigt, wirst du auch vielleicht nicht mehr so nett reagieren. Und so ist Gott auch, weil Gott eine tiefe Liebe hat für das, was er macht. Hiob, das Leiden vom Hiob ist also nicht dem chaotischen, feindlichen Gott unterstellt und auch nicht dem Satan oder sonstigen Macht und das schon gar nicht am Zufall, sondern einem liebenden Gott. Eine Liebe, die uns schafft, das verdunkelte Bild vom Hiob aufzulösen und ihn zu einem neuen Bild zu führen, zu Buß und zur Fürbitte. Die Begegnung mit dem liebenden Gott lässt den Hiob auch in der nächsten Liebe neu entfachen. Indem er zu seinen Freunden und auch zu seinen Feinden eigentlich geworden sind, Fürbitte einleitet. Wo Gott spricht, wird sein innerstes Wesen offenbart. Seine Begeisterung und seine Liebe für uns. Und wie beim Hiob spricht der Gott immer noch zu uns und wird der Gott uns immer neu begegnen. Ja, er hat sein Wort uns schriftlich gegeben in der Bibel. Wir dürfen das täglich lesen, wir dürfen mit dem leben. Gott hat uns Zusagen gemacht. Und wir finden immer mehr, dass Gott sich als begeisternder, liebender Gott offenbart. Auch wenn vieles auf dieser Welt unverständlich ist, auch wenn vieles für uns nicht nachvollziehbar ist oder wie ein Leviathan nicht bändbar ist, nicht kontrollierbar ist, wir wissen, dass der liebende Gott darüber steht und nicht der Feind. Ein Gott, der die Kontrolle nicht verloren hat. Und wir dürfen erkennen, was über dem Leiden steht. Wir dürfen erkennen, was das im Griff hat. Das eröffnet uns eine ganz neue Perspektive. Nämlich, nicht mehr das Leid steht im Zentrum, sondern Gott, der über dem Leid steht. Nicht mehr das Leiden ist der Fokuspunkt, sondern Gottes liebesvolle Walten darüber. Er ist es, der auch im Wettersturm einen Nutzen findet. Und hat die zerstörerische Kraft von so einem Sturm zur Erbauung brauchen kann. Er ist es. Und von einem Tier wie einem Leviathan nicht schweigen will, wie viel mehr nimmt er auch uns an? Wie viel mehr wird er auch uns begegnen? Und wie viel mehr hat er eine Begeisterung für uns? Gott ist sehr gut für seine Stöpfung. Ist unumstossbar. Er ändert seine Meinung nicht dazu. Gott hat die Welt nicht aufgegeben, so dunkel und lebensfeindlich sie manchmal erscheint. Er hat sie im Griff und er geht den Weg mit ihr. Er steht hinter dem für uns Unverständlichen, im Wissen aber, dass er nicht ein chaotischer Feind ist, können wir das Vertrauen auf ihn setzen. Gott hat sich uns offenbart. Er hat sich uns gezeigt als ein liebender Gott. Das führt uns eigentlich zurück zu uns. Wo stehen wir? Und ich möchte das mit drei Fragen, die ihr kurz da in der Runde nachher austauschen dürft, nochmal vertiefen. Nämlich, wo fühlst du dich manchmal wie der Hiob mit einem chaotischen, feindlichen Gott konfrontiert? Wo verstehst du Gott vielleicht manchmal nicht? Und was ändert sich, wenn du anstelle von dem chaotischen Feind den liebenden, begeisternden Gott siehst? Und wo kann die Begeisterung Gottes für seine Werke, für das, was er tut, auch eine Begeisterung in uns auslösen? Möchte ich euch jetzt kurz ein paar Minuten Zeit geben, um darüber austauschen. Am besten gerade so reihenweise. Ja, ich sehe, es gibt sehr ausgiebige Diskussionen und das ist richtig cool. Und ich hoffe, ihr könnt die dann im Kirchencafé nochmal aufnehmen. Weil für mich ist dort, wo ich die Begeisterung für Gottes Werk am meisten sehe, in Jesus. Wenn er für uns auf die Erde gekommen ist, wenn er für uns alles gegeben hat, weil er uns so viel liebt, dann weckt mich das eine tiefe Begeisterung auch für das, was Gott macht. Und ich finde es einfach krass, dass wir mit dem Gott eine Beziehung haben dürfen, dass wir mit ihm, ja, dass wir sogar seine Kinder dürfen sein, dass wir Anteil an ihm haben und dass wir in unseren Stürmen den Blick auf ihn dürfen setzen, weil er alles im Griff hat, weil ihm nichts entglitten ist. Genau. Gott ist grösser als unsere Probleme. Und so kommen wir zum Schluss mit dem Psalm 139 beten und statt: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Amen.